Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier ist Dreipod, das Popkultur-Ranking im Podcast-Format.
Wir präsentieren euch jeden Monat unsere Top 3 Nominierung aus der Welt der Popkultur.
Wir nominieren reihum zu einem vorher festgelegten Thema, kennen aber untereinander die Top 3 der jeweils anderen im Vorfeld nicht.
Es geht um Musik und Interpreten.
Um Filme und Serien.
Um Hörbücher, Computerspiele, um popkulturelle Phänomene aller Art.
Wir sind
Micha,
Björn
und Daniel und wünschen euch gute Unterhaltung. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Podschau. Berlin. Wie unser Hauptstadtstudio berichtet, feiert der Popkultur-Ranking-Podcast Dreipod heute sein 6-jähriges Bestehen. In diesem Unterhaltungsformat werden seit nunmehr 67 Folgen Themen behandelt, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk bislang weitestgehend ignoriert hat. Über eine Gesamtlaufzeit von gut 95,5 Stunden diskutieren die drei sogenannten Hosts popkulturelle Phänomene à la Couleur. Seien es die schönsten Gitarrensoli, kontroverse Oscar-Fehlentscheidungen oder auch spektakuläre Filmtode. Der Erfolg dieses Formats war allerdings zu keinem Zeitpunkt eine Selbstverständlichkeit. Bereits im zweiten Jahr führte die Episode Nummer 18 zu einem Eklat infolge von Regelstreitigkeiten. Doch das Format überlebte, wenn auch der Damm gebrochen war. Regeldehnungen gehörten ab sofort zum Alltag. In besonderer Erinnerung geblieben ist die Episode 41. Im Rahmen eines gemeinsamen Ausflugs an die mecklenburgische Ostseeküste im Jahr 2023 nominierten die drei Podcaster unisono dasselbe Lied. Dein ist mein ganzes Herz. So viel popkulturelle Einigkeit gab es in 6 Jahren selten. Und damit leite ich über in die illustre Diskussionsrunde und wünsche Ihnen ein angenehmes Hörerlebnis. Ich schließe einmal mehr mit den Worten: Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 68. Hallo Björn.
Hi Daniel.
Hallo Micha.
Hallo Daniel, hallo Björn. Sehr schöne Einleitung.
Danke. Ja. Schön, dass ihr da seid. Lasst uns über Popkultur reden. Und wir blicken heute zurück auf 6 Jahre Dreipod-Historie. Es geht also, Trommelwirbel, um die Top 3 Dreipod-Nominierungen.
Und da gleich
der anderen
da, nicht, dass du gleich wieder deine eigenen 3 Lieder nominierst.
Der jeweils anderen. Ich möchte aber tatsächlich an der Stelle gleich mal zum Besten geben, dass wir einfach die besten Fans haben. Denn Shoutout an unsere Hörerin Tanja, die uns eine Riesenfreude gemacht hat, nämlich eine Liste mit unseren Episoden, Themen und Nominierungen geschickt hat. Und sie hat uns damit ja nicht nur die Arbeit erleichtert, sie hat auch gezeigt, wie gut organisiert man sein kann. Also das war extrem hilfreich, was die Vorbereitung auf die heutige Folge angeht. Einen ganz lieben Dank dafür.
Mega, absolut mega. Ja, absolut. Vielen Dank.
Ja, man sollte ja eigentlich denken, dass wir selber so eine Liste haben. Das wäre ja das Naheliegendste, dass wir das irgendwann mal irgendjemand von uns Buch geführt hat. Aber nee.
Ja.
Also vielen Dank, Tanja. Das war wirklich eine große Hilfe und waren schöne Erinnerungen dabei.
Und damit gleich mal die Brücke. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Spaß hat euch die Vorbereitung auf die heutige Folge gemacht? Micha.
Auf einer Skala von 1 bis 10. Also
darf es ganz ehrlich sein?
Ja, bevor ich eine Zahl nenne, ich hatte tatsächlich so im ersten Moment so ein bisschen Probleme, weil mein Gedächtnis wirklich nicht mehr das Beste ist. Und genau da kam eben Tanjas Liste genau zur rechten Zeit. Und dann kamen wieder so ein paar Bruchstücke zum Vorschein. Und manche Sachen, muss ich auch sagen, hatte ich schon wieder total vergessen. Also weniger, auch teilweise bei mir. Das könnte man sagen, das wäre doch mal eine gute Möglichkeit, irgendwie Dreipod-Irrtümer irgendwie nochmal einzuführen. Aber ich habe ja ein absolut reines Gewissen. Ich würde mal sagen, so eine 7 war es tatsächlich.
Björn, drüber, drunter, gleich?
Doch, ich würde sagen, ähnlich. Interessant daran war auch das, was Micha schon gesagt hat, ging mir ähnlich, dass man nochmal, also ich für mich nochmal neu entdeckt habe, was eigentlich alles in der Zwischenzeit schon dabei war und was ich auch schon total vergessen hatte. Und es ist irgendwie auch ein bisschen skurril, wenn man dann sieht, wie viele Jahre das schon her ist, dass wir über ein bestimmtes Thema mal geredet haben.
Ja.
Also das ist schon ganz interessant. Übrigens, ich glaube, du hast ja in deinem Intro von unserer gemeinsamen Nominierung gesprochen, von Hans-Rudolf Kunze. Auch absolut unisono waren wir, glaube ich, bei den Top 3 Gesangsstimmen weiblich, wo wir alle auf der Nummer 1 Whitney Houston hatten.
Das können wir jetzt nachgucken, aber ich glaube, ja, du hast
stimmt.
recht.
Oder? Das stimmt. Ja. Und mir fällt noch eine andere ein, das wusste ich aber auch noch ohne die Liste von Tanja, tatsächlich bei den 90er-Jahre deutschsprachigen Songs. Da saßen wir auch im selben Raum. Ja. Da hatten wir auch alle die gleiche Nummer 1, die wir jetzt nicht nennen werden, sondern ihr könnt gerne nochmal nachschauen. Wir wollen es nicht spoilern.
Nee.
Wer sich also die Folge nochmal anhören möchte, war auch ein Tag am Meer-Special. Bester deutschsprachiger Song aus den 90ern. Das kann ja eigentlich nur einer sein.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Ja oder nein?
Wobei nein.
Vielleicht.
Okay. Nein.
Anni sagt ja? Na gut, dann haben wir es ja doch.
Was? Wie? Ich habe auf jeden Fall gleich mal so ein bisschen mit der Liste rumgespielt und die auch gleich mal ein bisschen ausgebaut und ausgewertet. Was würdet ihr aus dem Kopf sagen, was war die kürzeste Dreipod-Folge?
Oh.
In 6 Jahren
das Dreipod. Das war bestimmt eine, wo wir im gleichen Raum saßen, weil wir das schon festgestellt haben, dass wir dann uns kürzer fassen, weil wir A, die Leute um uns herum, also euch beide, nicht langweilen wollen und B, der Strand gerufen hat.
Mhm. Es war tatsächlich die Folge Nummer 1, Top 3 Filmbösewichte von Kannibalen und Krankenschwestern.
Damals hatten wir noch Disziplin.
Björn, was waren die längste Folge, was meinst du? Ach,
keine Ahnung, absolut keine Ahnung, aber ich weiß, wir sind oft eskaliert.
Die war letztens erst die längste Folge.
Ja?
Ja,
stimmt,
oder?
Das stimmt.
War irgendwie vor 2 Folgen oder so.
Richtig, ja, das war die Folge 65 mit 111 Minuten und 42 Sekunden.
Welches Thema war das?
Es waren die Top 3 80er Filme, was sollte es anderes sein, von Peitschen und Poeten. Oh, ja, da sind wir tatsächlich ein bisschen eskaliert. Ansonsten, also ich habe die Liste tatsächlich mal so ein bisschen da um diese Angaben ergänzt und das ist schon eine interessante Schwankungsbandbreite. Also
über Daniel, die wichtigste Frage zur Statistik ist natürlich, wie oft fiel das Wort Oeuvre? In unserem Oeuvre.
Genau, oder wie oft wurde eine Frage der Ehre zitiert? Also da gibt's schon, ne? Da gibt's ein paar.
Wie viele Folgen haben wir?
Ja, das weiß ich nicht. Das
70, glaube ich. 70 Mal.
Wahrscheinlich. Wir haben ja auch Statistiken im Hintergrund. Was würdet denn ihr sagen, was war die beliebteste Folge bei unseren Hörerinnen und Hörern?
War doch seit langem die Top 3 Gitarrensoli.
Ja, wurde abgelöst.
Nein.
Ja, wurde abgelöst.
Vielleicht, weil die auch nicht mehr verfügbar war? Kann es daran auch liegen?
Nee, die gibt's, glaube ich, noch. Also die zumindest, das ist ja immer nur Spotify. Das ist ja immer nur Spotify, wo Universal uns aufs Dach steigt und naja, egal.
Ja.
Ich verrate euch, die Folge Nummer 50, Top 3 deutschsprachige 90er-Songs von Hurra und Ole Ole. So, 3.7.24.
Ja, auch eine Tag am Meer-Folge, ja, witzig. Ja.
Und was würdet ihr sagen, die am stärksten vernachlässigte, so habe ich sie mal genannt?
Die noch das Zielpublikum sucht, meinst du?
Ja.
Wo es noch was zu entdecken gibt.
Ja, die noch gefunden werden
will. Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, Simpsons.
Es war
Hörbücher.
Du sagst Hörbücher. Es war die Folge 8, die Top 3 Weihnachtstraditionen.
Nein, was? Leute.
Ja, das war machen auch
wir nochmal dieses Jahr.
Wirklich das entsetzt.
Zur Strafe machen wir das nochmal.
Ja. Wo mich ja das Wort Kitschtube erfunden hat. Von Kitschtuben und Kassettenkindern. 3. Dezember 2020, also gleich im ersten Jahr. Leute, Weihnachten ist jedes Jahr. Insofern, die könnt ihr auf jeden Fall nochmal nachholen. So. Dann können wir eigentlich starten, ne? Also es würde mich wundern, wenn wir heute Überschneidungen haben, aber euch ist alles zuzutrauen. Dafür haben wir Feedback am Ende der Sendung. Wir haben ganz viel Spannung, weil Micha uns das Thema der nächsten Folge mitteilen wird und uns damit überraschen wird. Und ansonsten gilt wie immer, wir votieren jetzt reihum und nominieren unsere Top 3 Dreipod-Nominierungen. Ist so, auch wenn es komisch klingt und wir haben uns im Vorfeld nicht abgestimmt. Wir wissen nicht, was der jeweils andere nominieren wird und überraschen uns hier live on air. Und es beginnt der liebe Björn.
Juhu, let's go. Ja, ich fand es zwar schwierig, weil du ja selbst beim Ankündigen letztes Mal so ein bisschen geeiert bist, als es um die Frage ging. Was ist mit Top 3 gemeint? Ist es die beste Nominierung? Weil du hattest dann zwischenzeitlich gesagt, was euch überrascht hat, glaube ich, oder sowas. Das ist ja wieder so etwas, wo man den Sender sehr fein stellen kann.
Mhm.
Und ich bin am Ende für meine Nominierung in dieser Folge so vorgegangen, dass ich mir überlegt habe, was hat mich nicht in dem Moment am meisten überrascht? Da können wir nachher noch mal was zu sagen. Da hätte ich auch ein paar, wo ich wirklich dachte, wow. Aber was hat dann auch sozusagen die Langlebigkeit gehabt. Mhm. Als Nachbrenner.
Das ist ein schöner Aspekt.
Mhm. Und die auf meiner Nummer 3 nominiere ich einen Song, der das erste Mal in diesem Podcast am 3. März 2022 gefallen ist. Und dort war das Michas Nummer 3 Nominierung bei den Top 3 deutschen Songs ab 2000 von Tante Judith und Onkel Werner. Mhm. Und in der vorletzten Folge ist dieser Song von Micha erneut nominiert worden. Und wie durch eine magische Kraft ist er jetzt dann schon auf die 1 gewandert. Wieder von Micha. In der Folge Nummer 66, Top 3 Songs über Musik von Wiener Schmäh und Schwedenpop, hattest du ihn, Micha, auf Platz 1. Und das ist von Glasperlenspiel der Song Immer da. Und für heute habe ich uns mal die Akustikvariante dieses Songs mitgebracht. Einfach damit wir auch mal noch was anderes hören. Und ich finde, diese Version hat es nämlich auch in sich.
So wie jeden Sommer, vorne Papa und Mama und hinten wir Kinder in Richtung Toskana in unserem alten Kombi auf der Rückbank geschwitzt und so laut es gerade ging die neue Breite.
Ja, Micha, das Ding ist damals in meine Playlist gewandert, in mein Herz gewandert, in das Herz meiner Tochter gewandert, ins Ohr meiner Frau gewandert und seitdem von dort nicht mehr verschwunden. Und als du es vor 2 Folgen im Rahmen der Top 3 Songs über Musik wieder nominiert hast, habe ich mich schwarz geärgert, dass ich, obwohl ich dieses Lied mittlerweile so oft höre, nicht für diese Folge in Betracht gezogen hatte.
Ah, das ist schön. Also, dass du dich ärgerst, ist natürlich nicht schön. Aber dass das dich so begeistert hat, wie es mich begeistert hat, ist natürlich schön. Und ich beneide dich tatsächlich ein bisschen darum, dass du es auch geschafft hast, in den Herzen deiner Familie einzupflanzen. Weil so weit bin ich noch nicht. Und vielleicht muss ich das nochmal versuchen. Also ich habe es auch nie wirklich ernsthaft versucht. Aber meine Tochter ist auf alle Fälle in einem Alter, wo sie, wenn ich ihr bewusst was empfehle, sei es ein Song, eine Serie, dass sie das dann extra ignoriert. So weit ist es schon. Bei meinem Sohn habe ich, glaube ich, noch Chancen. Also da könnte ich das nochmal versuchen. Und es ist eine wunderschöne Version. Ich habe die auch schon mal gehört, tatsächlich, als ich das damals recherchiert habe und muss dir recht geben. Und es zeigt sich wieder, und es ist ja fast so eine Art Coverversion. Vielleicht kommen wir zu dem Thema heute Abend auch nochmal, weil es ja auch schon mal eine Kategorie von uns war, dass man bei Coverversionen, selbst wenn sie vom Künstler selbst sind, nochmal andere Facetten entdeckt und vor allen Dingen noch mehr auf den Text achtet als bei diesem Dance-Track, was ja der Song ursprünglich ist. Und du misst dem auch automatisch mehr Bedeutung bei, wenn halt das so spärlich unterlegt ist und instrumentiert ist. Und der Text, wie gesagt, ich habe es ja bei Songs über Musik mit dabei gehabt, geht mir halt total nah.
Ich kenne die Version nicht. Bleibt die so balladig oder kommt da auch noch Beat? Nein, also es bleibt Klavierspiel.
Ja, das ist eine reine Akustikvariante, wo er Klavier spielt und sie singt. Ja. Ist auch eine schöne, also schöne emotionale Aufnahme. Im YouTube-Video kann man das sehr schön sehen. Mhm. Und es ist der komplette Kontrast zu diesem Beat in der Originalversion, wo die ja wirklich ein echt Abtempo und aber es zeigt sich eben, dass der Text eben da auch schon, der hat ja auch schon in dieser Abtempo-Version besonders gewirkt, finde ich. Mhm. Und hier kommt er jetzt natürlich dann nochmal ganz besonders zur Geltung.
Könnt ihr für mich nochmal zusammenfassen, was sind so die Aspekte, wo ihr sagt, also wenn ihr sagt, so, das sind für mich die Kernaspekte dieses Songs, das sind die Sachen, warum mich der Song so besonders berührt.
Ja, also ich glaube, Micha hat dazu ja auch schon einiges ein paar Mal gesagt. Ich kann mich an einigen davon anschließen. Obwohl sie ja biografisch erzählt, darüber, dass die Musik sie immer begleitet hat, haben wir ja auch gerade gehört, ne? Im Auto mit den Eltern hinten auf dieser Urlaubsreise, aber dann später auch auf dem Schulhof, die ersten Partys, der erste Freund, der erste Liebeskummer. Und so geht sie quasi biografisch durch und sie besingt ja die Musik, die immer dabei war. Mhm. Und auch wenn das zeitversetzt zu unserer Lebensphase ist, also sie spricht über Beyoncé oder sowas, finde ich, kann ich dazu total den Bezug herstellen. Mhm. Nicht dieses, dass die Musik eben bei all diesen Events, und das sehen wir ja auch in diesem Podcast immer wieder, dass die Musik eben so ein biografisches Abbild sein kann, immer dabei ist, irgendwo was verstärkt, was auch eine besondere Erinnerung kreiert. Und ich finde, das bringt dieser Text total schön zum Ausdruck. Ich mag zum Beispiel auch, ich finde den Text einfach auch schön geschrieben. Und beispielsweise diese Zeile, die ich auch letztes Mal ein paar Mal dann zitiert habe, du hast jedes Gefühl doppelt so laut gemacht. Mhm. Als ich die mal gehört habe, dachte ich, scheiße, ja, genau so ist es. Egal welches Gefühl und du hast die Musik dazu, dann hat das einfach, das ist wie so ein doppeltes Lautmann, schönes Sprachspiel. Mhm.
Und auch die Zeile danach, ne? Du hast jedes, also sie spricht ja die Musik an, ne? Die Musik war immer da. Du, also die Musik, hast jedes Gefühl doppelt so laut gemacht, verheult in der Bahn oder die wildeste Nacht, ne? Oder also, und Coldplay wird immer nach Heimat klingen und so. Und wie gesagt, da sind dann die Gruppen vielleicht austauschbar, ne? Aber die Gefühle, die kennt, glaube ich, jeder, der irgendwie ein Faible für Musik hat. Und da haben wir, glaube ich, ganz, ganz viele Leute, die uns jetzt gerade zuhören, zumindest die drei, die jetzt hier zusammensitzen, auf jeden Fall. Und das ist dann so universell, dass das einfach eine wunderschöne Liebeserklärung an die Musik ist, die uns begleitet.
Auch wenn wir schon darüber gesprochen haben, also das wird uns heute Abend häufiger passieren, dass wir Dinge erklären und darstellen, über die wir schon gesprochen haben. Manchmal ist das dann halt etwas länger her. So, jetzt ist es eine sehr nahe Folge. Ich überlege, um das auch euch gegenüber transparent zu machen, ich überlege, was mir fehlt, damit der Song in mein Herz geht. Weil Björn, du stellst das ja immer so schön dar und sagst so, das berührt mein Herz nicht.
Ja,
so.
Ja.
Und da können wir noch so sehr darüber fabulieren, was für ein geiler Song das ist, wie gut man dazu tanzen kann und dies, das, jade, jade. Aber wenn es bei Björn nicht ins Herz geht, dann ist das halt so. So. Und jetzt überlege ich gerade und ich finde den Song schön und gefällig und ich habe ich weiß, dass ich den damals nach der Folge gehört habe. Ich habe ihn jetzt auch jüngst nochmal gehört. Und dann höre ich den so weg. Ich konsumiere den so weg, aber ich habe irgendwo fehlte mir bislang der Funke und ich verstehe es selber noch nicht so richtig, warum das eigentlich so ist. Und deswegen dachte ich, frage euch einfach nochmal so.
Das ist gut, das ist interessant. Überrascht mich tatsächlich, aber vielleicht ist es dann auch nochmal diese Akustikversion wert, weil ja die Verpackung in dem Originalsong wirklich eher so ein Dance-Track ist, den man vielleicht dann diesen Text gar nicht so zutraut oder vielleicht das gar nicht so sehr unter einen Hut bekommt. Ja, aber also bei mir ging es tatsächlich total ins Herz, auch in der Phase, wo ich ja auch diese Assoziation, weil das ist dann schon wieder so eine Sache, also hatte ich ja damals auch gesagt, jetzt nicht Toskana, aber diese langen Fahrten auf der Rückbank, ne, wo es darum ging, was wird jetzt gehört, kann ich total nachvollziehen. Mhm.
Also wenn ich so den Text lese, dann gibt's da auch ganz viele Dinge, wo ich dann auch andocken kann, ne? Und wo es mir genauso geht, wo ich dann auch sage, so eigene Biografie und aber ja, also ich werde auf jeden Fall auch nochmal die Akustikversion hören und ich schreibe das Thema nicht ab, aber es hat mich tatsächlich jetzt selber mal gerade beschäftigt und ich wollte halt wissen, wie geht euch das damit?
So. Wir können ja nicht immer einer Meinung sein, ne? Also es reicht ja bei Heinz-Rudolf Kunze und bei der Band, die wir nicht genannt haben.
Ja.
Und bei Whitney. Mhm.
Was ich so schön finde, dass dieser Song mich auch total eingeladen hat, immer wieder übers Leben nachzudenken. Mhm. Also und über das eigene, aber auch so die Bögen zu schlagen. Mhm. Und von dieser eigenen Erinnerung, du sitzt bei den Eltern hinten mit drin, mein Bruder und ich habe noch bei bestimmten Reisen genaue Songs im Ohr, die wir gehört haben. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Man kann das kartografieren. Ja. Ich weiß, auf der Reise, da liest immer dieser Song, Mama fand den total toll und so. Und sowas. Und dann sitze ich heute im Auto mit meiner Frau und meiner Tochter und wir fahren irgendwie in Urlaub an die Ostsee und es läuft Musik und ich frage mich, wird das ein Song sein, wo sie später mal denkt, hey, den haben wir doch damals immer gehört und ist das wieder so ein verbindendes Element? Und das ist, also solche Gedanken kommen dann auch total hoch.
Das ist, ja, das ist ein total schöner Gedanke.
Meine Erfahrung ist, dass es dann doch andere Momente sind als die man selber vermutet. Ne? Wenn ich mit meinem Bruder spreche über Sachen, an die sich bei mir total eingeprägt haben, Interaktionen zwischen uns, und es ging nicht nur um Prügeleien, sondern auch mal um Gespräche, dann sind das teilweise Sachen, an die er sich nicht mehr erinnern kann. Und so alt ist er noch nicht, dass das jetzt schon dem zuzuschreiben wäre, dem fortgeschrittenen Alter. Aber es hatte für mich dann eine andere Bedeutung, so dass ich das wirklich so reingefräst hat. Für ihn, der ein paar Jahre älter war, war das eine normale Unterhaltung, die man natürlich dann irgendwann vergisst nach ein paar Jahrzehnten.
Mhm. Das ist wahnsinnig spannend.
Ja. Wie Sau. Ja, schön. Aber Björn, ich find's toll, dass du dich nicht hast davon zurückhalten lassen, dass wir jetzt gerade vor kurzem drüber gesprochen haben. Ne? Weil das ist natürlich die Gefahr, dass man sich so ein bisschen selbst zensiert und halt dann wirklich sagt, ah, bringt man das jetzt nochmal, gerade bei einer Folge, die irgendwie Rückblickcharakter haben soll auf über 60 Folgen. Insofern
ja, finde ich sehr schön. Das lag an eben dieser selbstüberlegten, wie willst du an die Folge rangehen? Ne? Ich hatte ganz andere Ideen auch, aber dann habe ich gesagt, nee, das Ding ist damals auf den Tisch gekommen und es läuft seit 4 Jahren, läuft es in der Playlist. Und das ist einfach das
Heavy Rotation bei MTV.
Also man kann Björn als Tripod-Host wirklich viele Eigenschaften zuschreiben, aber Selbstzensur zählt aus meiner Sicht nicht dazu. Also.
Ja, ohne Filter.
Ja. Okay.
Ja. Schön.
Geht gut los.
Micha, wie sieht das bei dir aus?
Icke, ja, ich habe auf meiner Nummer 3 habe ich einen Beitrag aus der Folge 4, also auch was ganz, ganz, ganz Altes dabei. Und der Titel war von Golfern und Gangstern und es ging um die Top 3 unterschätzten Filme aller Zeiten. Aller Zeiten, damals hatten wir es ja, ne? Wir haben ja dann auch immer nur Biggies gemacht. Mhm. Und ich nominiere mit meiner 3 eine Nominierung von Daniel, der nämlich einen Film genannt hatte, den ich völlig vergessen hatte. Genau, Daniel macht schon die richtige Handbewegung. Es geht um Eishockey. Nein, es geht um Golf. Und zwar ist der Film Die Legende von Bagger Vance. Mhm.
Ja. Das freut mich.
Das hatte mich ja damals auch schon in der Folge sehr lobend darüber geäußert, weil ich den Film einfach total mag. Und das ist auch so verknüpft bei mir an die Uni-Zeit, ein Film von 2000. Und nochmal kurz, nun ganz kurz zum Inhalt. Der spielt in den 30er Jahren in den US-Südstaaten. Es geht um einen Weltkriegsheimkehrer, der wieder in seinem alten Heimatort lebt. Wird gespielt von Matt Damon. Und der war einst, bevor er in den Krieg gezogen ist, sehr, sehr erfolgreicher Golfspieler. Ist aber jetzt ziemlich runtergekommen, trinkt gerne mal ein über den Durst und ist, ja, hat so die besten Tage hinter sich. So scheint es zumindest, bis dort im Ort ein Golfturnier organisiert wird, wo 2 der besten Golfer der USA mitspielen sollen und eben dieser Runoff Junior, der Lokalmatador, aber der halt schon mal bessere Tage gesehen hat. Und der zweifelt an sich und hat dann eine Zufallsbegegnung mit Bagger Vance. Und Bagger Vance wird gespielt von Will Smith. Und er ist Caddy. Er ist Caddy und hilft Runoff Junior, seinen Schwung wiederzufinden. Den Schwung auf dem Golfplatz, aber auch den Schwung im Leben. Und darum geht es in der Legende von Bagger Vance. Und was mich so fasziniert, es sind eigentlich mehrere Sachen, weswegen ich mich auch geärgert habe, dass ich den Film nicht auf der Rechnung hatte. Und das, ich hatte festgestellt, ich habe die Kategorie, und wahrscheinlich hat jeder von uns eine andere Art, diese Kategorie zu lesen, so wie Daniel sie vorgeschlagen hat. Und es waren so 2 Sachen, die bei mir eingefallen sind. Manchmal sind es Sachen von wegen, ah, gut, dass ihr den genommen habt, weil ich hätte ihn gerne genommen, aber ich hatte ihn auf der Longlist, aber ich habe mich nicht dazu durchringen können. Habe es vielleicht auch im Nachhinein vielleicht ein bisschen bereut. Und die zweiten sind Sachen, die ich einfach nicht auf dem Schirm hatte, die ich vergessen hatte. Und Bagger Vance ist so ein Film, weil es echt ein toller Film ist. Es sind tolle Bilder, Regie von Robert Redford. Also nie sahen Golfplätze schöner aus als im Morgengrauen. Da kriegt man richtig Lust, Golf zu spielen, selbst wenn man noch nie einen Schläger in der Hand hatte, so wie ich. Außer mal die, was war das, die Wii, glaube ich, Tiger Woods. Da hatte ich dann den Controller. Da war ich auch ziemlich gut, aber bis ich Rückenschmerzen bekommen habe. Aber das ist, glaube ich, so ein Golferschicksal. Und die Story, es ist eine sehr... Ja, es ist eine mythische, mythologische Story, weil sie sich sogar bezieht auf ein Buch, die Ursprünge genommen hat in der indischen Mythologie. Das heißt, die Namen, die da vorkommen, gleichen dann Figuren aus diesem Heldenepos aus Indien. Das ist aber gar nicht wichtig, um den Film gut zu finden,
das wusste ich
geschweige denn zu verstehen. Und es ist einfach eine schöne Geschichte über positives Denken, über Krisen, die man übersteht, über die Hilfe, die man vielleicht manchmal dabei braucht, um aus so einer Krise herauszukommen, und hat was sehr Heilsames. Und aber, und das ist, glaube ich, unterschätzt, und das ist, glaube ich, wirklich ein unterschätzter Aspekt, ist, dass dieser Film wirklich viel Humor hat. Also gerade durch die Art und Weise, wie dieser Caddy, der so eine Art engelhafte Figur ist, in das Leben dieses runtergekommenen Golfer tritt. Also ich habe auch viel gelacht.
Sehr schön.
Insofern danke, Daniel, dass du den damals gewählt hast und mir die Gelegenheit gegeben hast, jetzt nochmal darüber zu sprechen.
Avec plaisir. Ja, also hast du auch sehr schön zusammengefasst und sehr, sehr schön und auch sehr wertschätzend über diesen Film gesprochen. Mir ist gerade aufgegangen, auch gerade wenn ich tatsächlich dann mal so auf die vergangenen 67 Folgen zurückblicke und die Themen und nun ja auch schwarz auf weiß sehen kann, was ich da alles so nominiert habe. Es gibt sicherlich Nominierungen, wo ich dann heute auch teilweise 3, 4, 5, 6 Jahre später drauf schaue und sage, ja, da würde mir vielleicht auch noch was anderes einfallen. Und
darüber haben wir auch
schon mal drüber gesprochen. Das ist dann halt manchmal so. Manche Dinge, die hat man nicht auf dem Schirm und die assoziiert man vielleicht auch nicht damit. Und das hatten wir auch bei den Songs über Musik, wo wir auch so unterschiedliche Herangehensweisen hatten und dann auch dachten, ah, okay, das ist gut. Und die Legende von Bagger Vance als, darum ging es ja damals, unterschätzten Film ist tatsächlich etwas, wo ich heute nach wie vor zu 100% hinterstehe und wo ich wirklich auch immer den Eindruck hatte, wir haben es ja damals auch so ein bisschen mit den Bewertungen von IMDb oder Rotten Tomatoes und so begründet. Und das ist etwas, wo ich wirklich 100%ig hinterstehen kann, weil ich nach wie vor der Meinung bin, der ist unterschätzt, der war damals unterschätzt und ist irgendwie immer noch. Und aus genau den Gründen, die du auch gerade so schön dargestellt hast, mag ich den auch sehr gerne. Er hat eine tolle Ästhetik, der Film. Er ist einfach auch wirklich schön anzuschauen. Und diese ganzen Metaphern, die eben da drin stecken, die man jetzt so oberflächlich auf Golf beziehen kann, aber die man dann hintergründig irgendwie auch aufs Leben beziehen kann, das macht diesen Film für mich auch eben sehr, sehr schön und sehenswert.
Ja, da war Big Willy noch ganz, ganz oben.
ja.
Hast du den seit damals, Daniel? Das ist ja dann jetzt wahrscheinlich, das ist ja fast 6 Jahre her. Hast du den in der Zwischenzeit nochmal gesehen?
Ne, der Gag ist, und das passt ja auch gerade so schön zu dem, was Micha gesagt hat. Björn, etwas, was wir beide miteinander teilen, ist, dass wir mal eine Coaching-Ausbildung gemacht haben. So, und meine Coaching-Ausbildung begann mit diesem Film. Also an dem ersten Tag haben wir eine Szene aus Die Legende von Bagger Vance gesehen, nämlich die Szene, wo Will Smith aus der Dunkelheit, während Matt Damon seine Abschläge in die Dunkelheit macht, er steht irgendwie auf seiner Veranda und kloppt einfach eben Bälle in die Dunkelheit, ne? Und das ist ja so die erste Begegnung, wo Will Smith, glaube ich, noch sagt so, ich laufe jetzt nicht Gefahr, dass sie mich abschießen oder irgendwie sowas. Also er macht halt irgendwie einen Spruch zu dem Schwung. Michael, du weißt es besser.
Er sagt von wegen Matt Damon, als er Will Smith auftauchen sieht, sagt er so sinngemäß von wegen, sind Sie verrückt? Ich hätte Sie töten können. Und Will Smith sagt, Nee, ich habe mich schnurgerade bewegt. Das war die beste Möglichkeit, Ihren Bällen auszuweichen. Weil er halt überall hingehauen hat, Matt Damon, weil er halt schlecht drauf war.
Ja. So, und so gesehen passt das eben wunderbar zusammen, auch was du gerade gesagt hast, ne? Also viele Metaphern, die, wo es dann auch um Lebenskrisen geht und wo es darum geht, also auch sie haben ihren Schwung verloren, den müssen wir wiederfinden. So? Und das ist ja im Grunde genommen, wenn es um Coaching und so die Herausforderungen, die wir Menschen nun mal so im Leben haben und dabei irgendwie beiseite zu stehen und zu begleiten. Und auch dieses Prinzip des Caddies, ne, der nicht einfach nur die Schläger hinterher trägt, sondern der auch im Grunde genommen ja eigentlich so ein, in dem Film ist er ja fast schon so eine Art spiritueller Mentor, ne? Und das passt wunderbar zusammen. So, und ich habe den Film, lasst mich jetzt rechnen, dann 2019 das letzte Mal gesehen.
Ist übrigens auch bei Prime Video gerade verfügbar.
Ah, sehr gut.
Also hey, cool. Lohnt sich.
Ja, schön. Kriege ich auch gerade wieder richtig Lust mal drauf.
Ja.
Ja, also ich fand das ganz interessant. Das war ja auch eine Zeit, wo wir noch Vorgespräche geführt haben, sage ich jetzt ganz ohne Verbitterung, weil wir auch, glaube ich, gerade bei dieser Kategorie, was ist eigentlich unterschätzt? Und da, glaube ich, auch noch nicht unseren Schwung gefunden haben, dass wir erstmal für uns definieren wollten im Vorfeld, was heißt denn unterschätzt? Machen wir das jetzt an einer bestimmten Prozentzahl bei Rotten Tomato fest, um zu sagen, nur Filme, die da drunter sind. Aber es ist dann doch mehr so ein Gefühl, das passt dann auch ganz gut zum Thema von Bagger Vance. Aber der Film hat tatsächlich nur 43% bei Rotten Tomato, bei Metacritic sind 47%. Mhm. Und ich weiß noch, dass die Kritik damals sich auch darauf bezogen hat, dass es mit Klischees arbeitet. Und gerade diese Figur, dieses Magical Negro, was so ein Filmstandard war, was halt eben so aus der Zeit gefallen wirkt, hat ihm, glaube ich, damals eine Menge Kritik eingebracht. Kann man auch kritisieren. Für einen Film, der in den 30er spielt, ist es, finde ich, dann noch mal ein bisschen was anderes. Aber klar, es ist natürlich dieses alte Stereotyp von dem, von der schwarzen Nebenfigur, die dem Weißen hilft, zum besseren Menschen zu werden.
Mhm. Ja. Aber trotzdem, schöne Nominierung, Micha.
Ja.
Ohne mich selbst loben zu wollen. Ja.
Kann ja eine berechtigte Kritik sein und gleichzeitig kann der Film gut sein.
Ja.
Oder so, genau. Ja, ich werde ihn auch mal wieder schauen.
Pacamea? Statt dem Deutschlandspiel um 22 Uhr gucken wir einfach The Legend of Bagger Vance, Leute.
Ja.
Genau. Das
klingt, oder das klingt, bringst du wieder Jerks mit?
Björn will's wissen heute. Björn fordert uns heraus. Ja.
Was wusste Daniel?
Wir werden nicht weiter darauf eingehen.
Ja, aber vielleicht machen wir weiter.
Ja, ich baue tatsächlich jetzt mal eine Brücke, weil, also nee, eigentlich hast du mir die Brücke ja gebaut, weil bei meinem dritten Platz geht es um die Folge 61, Top 3 unterschätzte Schauspieler von Matt Damon und Lady Di. Und es geht konkret um Björns Nummer 2, nämlich um Jim Carrey.
Oh, yes, yes, yes.
Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich dachte, also es gab in dieser Folge dann den Moment, wo ich dachte, verdammt, der Björn hat die von mir vorgeschlagene Kategorie besser verstanden als ich selbst. Das war, als Björn Jim Carrey nominiert hat. Und
aber das kann nicht sein. Moment mal ganz kurz. Also wenn ich da ganz kurz einhaken darf.
Ja.
Das kann schon mal deshalb nicht sein, weil er ja auch DiCaprio nominiert hat als unterschätzten Schauspieler.
Und ich kann nur sagen, die letzte Oscar-Nominierung hat mir recht gegeben.
Ich rede nur über Jim Carrey.
Wir können, ich sag nur, Micha, war das nicht die legendäre Folge, wo Micha uns hier einen Sprecher unterjubeln wollte?
Synchronschauspieler ist das Wort, was du gerade gesucht hast.
Darf ich weitermachen?
Genau.
Ja,
Sehr room. Gerne, Daniel.
Ja, danke. Nein, also ich sprach ja auch bewusst von einem Moment, ne? Also insofern können wir DiCaprio und Tom Cruise ausklammern, die er ja auch noch nominiert hat. Aber bei Jim Carrey war das wirklich so. Und ich habe dann auch für mich überlegt, was war denn eigentlich so mein Ansatz. Und ich glaube, bei meinen Nominierungen habe ich viel stärker so in Richtung unterrepräsentiert gedacht. Und Jim Carrey, da hast du es, Björn, wirklich zu 100% getroffen, was unterschätzt angeht. Weil ich habe dann auch nochmal selber für mich so ein bisschen reflektiert und ich glaube, ich habe Jim Carrey selber auch immer viel zu oft in diese Blödelecke und diese Ecke von Klamauk-Filmen gestellt. Und ihm damit auch Unrecht getan. Also klar, man denkt natürlich dann an Dumm und Dümmer und Ace Ventura, aber man sollte, wenn man über Jim Carrey nachdenkt, auch unbedingt eben an Filme wie Truman Show denken oder Vergissmeinnicht, den ich ja auch selber mal nominiert habe. Und dieser Typ einfach, ja, der ist einfach mit einem Talent gesegnet. Also klar, der hat halt eben viel Klamauk gemacht, aber trotzdem hat der schauspielerisch aus meiner Sicht so viel drauf und hat es vielleicht gar nicht so oft ausdifferenziert unter Beweis stellen können, ne? Und vielleicht hat er einfach einen Blödelfilm zu viel gemacht, also zumindest in meiner Wahrnehmung, die dazu geführt hat, dass ich ihn eben in dieser Kategorie nicht auf dem Schirm hatte.
Ja, krass.
Björn, wie denkst du darüber?
Also das überrascht mich jetzt zum Beispiel total. Ja. Da, und wie ich darüber denke, ja, würde ich einfach empfehlen, nochmal in die Folge Nummer, was war es, 66?
Nee, 61.
61 reinzugehen. Ja. Da habe ich das ja auch genau umfangreich begründet, eigentlich auch ähnlich, wie du es gerade gesagt hast, nicht? Also ich bin ja auch der Meinung, dass selbst wenn man nur sein komödiantisches Genie nimmt, es schon unterschätzt ist.
Ja, ja.
Absolut. Weil das einfach ein Genius ist, unvergleichbar. Wir haben ja schon an unterschiedlichsten Stellen darüber gesprochen. Nicht nur die Filme, auch die Auftritte in diversen Comedy-Sendungen kann man sich auch heute noch teilweise angucken bei YouTube. Das ist einfach genial. Und diese Kunst des Comedians ist wahrscheinlich generell unterschätzt im Schauspielgenre vergleichsweise gegenüber dem Drama. Und da ist er einfach ein ganz großer König, ne? Und das alleine ist schon unterschätzt. Und das natürlich ist dann ein Film wie Dumb and Dumber oder sowas. Das hat natürlich, es ist ein Klamauk-Film. Aber trotzdem ist das, was er da drin macht, genial. Und dann gibt es natürlich auch die Filme, die weniger klamaukig sind und trotzdem gute und erst recht gute Komödien sind. Und dann kommt noch das Drama hinzu. Und ich glaube einfach, Micha, du hast es damals gesagt, ich hatte so die Frage gestellt, woran liegt es, dass so jemand weniger, bei Tom Cruise hatte ich die Frage gestellt, wie es sein kann, dass so jemand dann halt diese Awards auch nicht gewinnt oder sowas. Und du hattest dann sinngemäß sowas gesagt wie, wenn jemand schon so brutal kommerziell erfolgreich ist, und das war ja Jim Carrey auch, der war ja der bestbezahlte Schauspieler über Jahre und es waren absolute Kassenschlager seine Filme, dass dann vielleicht auch so eine Neidkultur aufkommt und man dann eben auch vielleicht auf Award-Basis oder allgemein im Worshipping, auch innerhalb der Gilde, dann ein bisschen zurückhaltender wird. Vielleicht trifft das auch auf ihn noch zu, ne?
Dieser Aspekt, den du gerade aufgeworfen hast nochmal, also von wegen ist ja nur Klamauk, ist ja nur Komödie, das ist, glaube ich, genau die Falle, in die ich dann halt vorher auch reingetreten bin. Ne? Also wo man ja einfach sagen kann, okay, warum ist es jetzt weniger wert als Drama? So? Und warum muss man dann vielleicht irgendwie besonders vielfältig sein? So? Und da hat sich meine Wahrnehmung eben total geändert. Und wie gesagt, ich glaube, da bin ich selber auch immer in diese Abwertung von Comedy-Falle reingetreten.
Wie gesagt, ich war jetzt ganz irritiert, als immer so die Worte fielen wie Blödel und Klamauk. Ja, klar. Aber selbst so für Rollen wie Dumm und Dümmer und Ace Ventura, da spielt ja auch wirklich völlig überdrehte Typen, die du sonst nie irgendwo sehen würdest. Mhm. Aber selbst in Rollen wie Bruce Allmächtig, den ich letztens teilweise wieder gesehen habe, stell dir mal diesen Film mit jemand anders vor in der Hauptrolle. Es wäre ein völlig anderer Film und es wäre ein deutlich schlechterer Film. Und das sieht man dann erst, wenn er das nicht macht, wenn es nicht Jim Carrey ist, der diese Figuren spielt und wie er die spielt. Und ich bin da zu 1000% bei Björn eben genauso, selbst wenn es nur das Komödienfach von Jim Carrey ging, wäre unterschätzt. Und ich glaube, was nochmal dazu kommt, neben dem Neid, neben der Neiddiskussion, dass die natürlich nicht wollen, dass sie jemanden wie Jim Carrey für Truman Show oder so den Oscar geben. Er war ja sogar noch nie nominiert. Mhm. Aber angenommen, der kriegt den Oscar und dann haben die natürlich Angst, wenn Ace Ventura 3 rauskommt und der Filmverleih wirbt mit Oscarsieger Jim Carrey ist zurück als Ace Ventura. Das wäre natürlich auch nicht die Wirkung, die sie sich da wünschen.
Mhm. Ja, die Politik in der Gilde.
Aber Björn, weil du eben auch nochmal die ganzen Shows angesprochen hattest, in denen er aufgetreten ist. Also auch nochmal der Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer, schaut euch mal alleine bei YouTube an, wie er als, ich glaube, 21-Jähriger oder so bei Johnny Carson aufgetreten ist und die unterschiedlichsten Typen nachmacht. Also angefangen mit Clint Eastwood und Jack Nicholson und Elvis Presley und diese ganzen Imitationen, also was für ein unfassbares Talent, diese Mimik, also wirklich diese Gesichtskirmes, wie der sich verstellen konnte, wie der das adaptieren konnte und in diese Rollen geschlüpft ist und dann auch stimmlich und gestikulierend diese Charaktere, diese Persönlichkeiten imitieren konnte. Das ist Wahnsinn, das ist irre und das konnte der als junger Kerl schon so gut. Und da gibt es wirklich tolle, tolle Videos, die man sich anschauen kann. Sehr unterhaltsam. Immer ein Garant für gute Laune. So. Zweite Runde?
Unbedingt. Ja.
Björn.
Die zweite Runde beginnt mit meiner Nummer 2 und die führt uns zurück zur Folge Nummer 36, zu den Top 3 Podcasts von gemachten Betten und geselligen Ärzten. Und im Rahmen dieser Folge hat unser Freund Daniel hier auf seiner Nummer 1 eine Nominierung getätigt, die ich damals, ja, ich dachte so, ja, okay, irgend so ein gehypter Podcast, war auch immer in den Top-Listen, ne, so bei Apple Podcasts. Und Daniel hatte diesen Podcast nominiert. Ich hatte da auch schon von gehört. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich ihn mir das erste Mal angehört habe und es seitdem zum einen meiner absoluten Lieblingspodcasts geworden und das ist das Hotel Matze.
Sehr schön.
Und deswegen, lieber Daniel, danke nochmal. ich habe ja irgendwann, glaube ich, in so einer Jahresrückblickfolge mal eine Folge aus dem Hotel Matze nominiert. Mhm. Oder sogar das ganze Jahr vom Hotel Matze. Das hat einfach, ähnlich wie bei meiner Nummer 3, wo ich sage, der Song ist einfach in meine Playlist gewandert. Ich höre den ständig. Das war eine Empfehlung, die ist in meine Podcast-Playlist reingerückt. Und ich habe Also ich würde sagen, 90% aller Hotel-Matze-Folgen seitdem gehört.
Krass.
Ich genieße es total. Also muss sagen, Hotel Matze, für die Leute, die es nicht kennen, Format ist Matze Hielscher, ist der Podcast-Host und hat einen in jeder Folge in der Regel einen Gast zu Besuch. Manchmal, ganz selten, sind es glaube ich auch zwei gewesen. Aber in der Regel ist das ein Gast, der zu Besuch ist. Und die Sendungen sind auch so im Schnitt 1,5 bis 2,5 Stunden lang, mehr oder weniger. Und im Grunde könnte man sagen, dass der Matze, der Host, versucht im Rahmen dieses Podcasts den Menschen besser kennenzulernen. Und das gelingt ihm meistens sehr gut, außer bei richtig, richtig krassen Pro-Politikern wie Gregor Gysi oder Olaf Scholz, wo du echt merkst, da ist so viel Jahre Training drin, da passiert nichts, außer dem, was man sonst schon wahrscheinlich zu erwarten hat. Es entgeben sich wirklich interessante Gespräche und er hat eine unglaubliche Gabe, gute Fragen zu stellen. Und das, was man nicht sieht, ist, glaube ich, seine Gabe, wahrscheinlich in diesem Studio einen Raum zu kreieren mit diesen Personen, die dann da mit ihm sitzen, der dazu einlädt, ein sehr vertrauensvolles Umgebung zu schaffen und der die Menschen dazu einlädt, eben auch in diese Gespräche einzusteigen. Und dadurch kommen ganz interessante Gespräche zustande.
Ich muss ja gestehen, ich habe das bisher nur wenig gehört, was auch nicht ganz so mein Genre ist bei Podcasts. Was würdet ihr denn sagen? Ist es der Inhalt? Sind es die Fragen selbst? Was für Fragen er stellt? Oder ist es dann wirklich eher die Art und Weise, wie er mit den Leuten spricht, dass die sich so öffnen?
Für mich ist es Letzteres. Also wenn ich mich entscheiden müsste. Ne? Also es sind natürlich auch inhaltlich manchmal so die Fragen, aber ich würde, wenn, dann eher zu der Art und Weise tendieren.
Also ich glaube, da ist wirklich eine authentische Neugier auch in ihm da. Eine freundschaftliche Neugier sozusagen, eine wohlgesonnene, zugewandte Neugier, einen Menschen zu verstehen zu wollen, kennenzulernen. Und das ist der Nährboden, auf den dann sicherlich so Tools wie gute Fragen und gute Vorbereitung, ne, das merkt man auch, das ist natürlich auch Arbeit. Also der hat dann vorher auch gelesen und recherchiert und mit Leuten gesprochen. Das schildert ja auch manchmal so durch. Aber das ist, glaube ich, schon die Kernkompetenz. Und er hat das so ein bisschen erweitert, jetzt, glaube ich, so in den letzten 2 Jahren, habe ich den Eindruck. Das sind jetzt auch öfter so eine Leute gekommen, die eher die auch bekannter sind, ne, dann mal, oder die auch wegen Fachthemen kommen, könnte man sagen. Also da war letztens zum Beispiel so ein Soziologe und dann geht's halt um diese Themen. Aber auch da entsteht dann für mich mehr als in der Fernsehsendung, wo so jemand eine Stunde sitzt, in der klassischen. Und das ist schon eine Gabe.
Wobei ja eine Stunde auch schon im Fernsehen selten wäre, ne? Also das kann natürlich auch an der Länge liegen, dass die Leute sich so öffnen. Wo hast du heutzutage noch mal eine Stunde Gespräch im Fernsehen?
Und vielleicht liegt gerade ein gewisser Charme darin, dass er halt kein gelernter Journalist ist, ne? Und da jetzt nicht durch eine Schule gegangen ist, wo man lernt, richtig gute, geschliffene, professionelle Interviews zu führen. Vielleicht ist das tatsächlich so ein bisschen der Charme. Die Älteren erinnern sich, Matze Hielscher war mal Bassist bei der Band Virginia Jetzt. Der kommt eigentlich eher aus der Musikrichtung, so, ne, in den 2000ern, durch diese Band bekannt geworden. Und ich würde mal behaupten, also so weiß ich es zumindest, dass er wirklich seinen Podcast so Learning by Doing angefangen hat und das natürlich im Laufe der Jahre auch ausgebaut hat und natürlich ein ganzes Team jetzt dahinter hat und ein Team für die Vermarktung hat und so weiter. Also der hat es natürlich im Laufe der Jahre krass professionalisiert. Aber vielleicht ist es tatsächlich auch die von Björn angesprochene Authentizität und gerade der Umstand, dass er eben kein gelernter Journalist ist. Und ich spüre da immer wieder wirklich so ein echtes Interesse, hinter die Kulisse zu gucken und diesen Menschen irgendwie besser zu verstehen.
Gibt es denn eine Folge, die ihr mir besonders ans Herz legen würdet? Gerne nicht zu lang. Ist schon schlimm genug, wenn ich selber bei Podcasts beteiligt bin, die so lange gehen.
Also das mit dem gerne nicht so lang, das geht halt leider da nicht. Lange in Erinnerung geblieben ist mir die Folge mit Jan Ulrich. Ein Interview, wo er mit Jan Ulrich gesprochen hat. also wo es wirklich um das Kennenlernen des Menschen mehr geht, als jetzt um ein Sachthema. Ne? Also ich glaube, dass das wäre so etwas, was mir als erstes oben aufliegt.
Ja. Gerade letzte Woche gehört und mit 1,5 Stunden tatsächlich eine der kürzeren Folgen.
Quickie.
Giovanni Di Lorenzo.
Auch gute Folge,
fand ich total Folge. Interessant. Also es war, hat wirklich total Freude gemacht, dazu zu hören. Jetzt auch von den jüngeren Folgen, wer mich auch echt emotional mitgenommen hat, war Bastian Bielendorfer, Comedian, wo es dann um Fragen geht, warum vertraust du deinem Glück nicht? So, und oder auch davor noch länger, 2:44, Paul Ronsheimer. So, und ich meine, dem zuzuhören, ich höre auch den Ronsheimer Podcast, das ist eine total spannende Kombination. Irgendwie Matze Hilscher und Paul Ronsheimer. So, also, aber vielleicht steigst du mit Giovanni Di Lorenzo ein, wie gesagt, relativ aktuelle Folge mit 1:32, noch eine der kürzeren Episoden.
Paul Ronsheimer ist dieser DJ, ne?
Genau, der. Ja, genau. Legt manchmal Ritter Butzke auf.
Um 3 Uhr, ne?
Ja.
Ja, sehr schön.
Ja, sehr schön, Björn. Das freut mich.
Danke nochmal an dich.
Micha, hast du auf der 2?
Ich habe auf der 2, also es ist ja sehr gut dokumentiert, dass Björn und ich manchmal sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen haben. Es kam ja auch schon in dieser Folge zur Sprache, insbesondere wenn es zum Beispiel um das Thema Synchronfassung geht. Und wir gehen ja so weit auseinander, dass Björn ja sogar Synchronsprechern oder wie ich sie gerne nenne, Synchronschauspielern eine schauspielerische Leistung abspricht. Aber ich will diese Diskussion jetzt nicht schon wieder aufwärmen. Vor allen Dingen auch, weil mir bei einer Nennung von Björn, die in diese Richtung ging, das Herz aufging. Weil wir wirklich da den gleichen Geschmack hatten. Und es geht um die Folge 28 von Höllenhunden und Hawaii-Hemden. Also die Top 3 Sprecherstimmen männlich. Und Björn hatte nominiert Norbert Langer.
Sehr schön.
Nobbes, altes Haus.
Nobbes, genau. Eine der besten Stimmen überhaupt, die ich jemals gehört habe in irgendeinem Film, Serie oder Dokumentation. Ich hatte ihn auf der Longlist, weil er natürlich Magnum ist und da unsterblich geworden ist als deutsche Stimme von Tom Selleck. Ich habe ihn aber unter anderem auch deshalb nicht auf mein Treppchen gelassen. Erstens, weil es da schon ziemlich voll war mit sehr, sehr guten Sprechern. Aber auch, weil ich ihn wirklich, also ihn, Norbert Langer, wirklich eigentlich nur mit Magnum assoziiert habe und mit wenig mehr. Und ich habe natürlich übersehen, das, was Björn gesehen hat. Und zwar, dass er natürlich die Erzählstimme aus Wunderbare Jahre ist. Auch eine Serie, die schon mehrmals erwähnt wurde. Weil Norbert Langer spricht mit so viel Wärme und wirkt dabei so sympathisch, dass man ihn eigentlich unbedingt kennenlernen möchte. Und wir hören ihn uns jetzt einfach mal an. Ich habe jetzt, da Björn damals schon Wunderbare Jahre angespielt hat, habe ich jetzt einfach mal Magnum mitgebracht. Und dann hören wir uns jetzt mal Norbert Langer als Tom Selleck, als Thomas Magnum an. Und das klingt so.
Das frühe Aufstehen macht Spaß, wenn man es sich für seltene Gelegenheiten aufhebt. Es ist ein Ritual, das ich einmal im Monat vollziehe. Ich sehe mir dann den Sonnenaufgang im Paradies an, bewundere den Regenbogen und bin noch vor Higgins am Briefkasten. Ich liebe es, Post zu bekommen, egal was für welche. Allein die Tatsache, dass irgendjemand irgendwo eine Briefmarke für mich angeleckt hat, ist tröstlich. Dummerweise werden die meisten dieser Briefmarken von einem Kerl angeleckt, der offenbar Mahnung heißt.
Schön. Schön. Ja. Super. Super schön.
Ja. Da will man sich reinlegen und auch in Dokus, ganz toll, also die langweiligsten Themen werden spannend, wenn Norbert Langer sie spricht. Alles wird besser, wenn er dabei ist. Ja, insofern habe ich mich total gefreut, dass Björn ihn damals genannt hat und freue mich umso mehr, dass ich ihn heute nochmal ehren kann, auch wenn er damals nicht bei mir unter der Top 3 war. Norbert Langer ist meine Nummer 2. Björns Nominierung.
Ich meine mich zu erinnern, dass du damals, als ich das nominiert hattest, schon auch in der Sendung, glaube ich, irgendwie so gesagt hast, oh ja, scheiße, oder gut, dass du den nominiert hast oder so.
Das klingt nach mir, genau. Ja. Die Wortwahl.
Ja, schön, freut mich. Also da hatten wir ja die Kategorie für die Synchronsprecher.
Wir hatten die, ja.
Sprecher, einfach.
Aber wir haben ja nochmal
Sprachen,
Sprecher. Ja, klar, aber es ging ja um unterschätzte Schauspieler, wo ich nochmal eine Lanze gebrochen habe für Menschen, die du missachtest und geringschätzt.
Wir wollten das halt doch deine Art noch mal ist, Björn.
Wie ich auf meiner Nummer 1 hatte.
Ja.
Unseren Little Joe aus Bonanza.
Little Joe. Er spricht ja auch Inspektor Barnaby. Mhm. Ist halt nicht meine Serie. Also da kennen wahrscheinlich einige Leute, weil das auch noch aktueller ist, spricht ja Tom Selleck auch noch in Blue Bloods. Und was erstaunlich ist, Norbert Langer ist 85 Jahre alt. Und das passiert ganz, ganz selten, dass sich Leute bis in dieses Alter, ich meine, Magnum war Anfang der 80er, dass sich Leute wirklich so lange mit der Stimme so gut halten. Das fand ich wirklich erstaunlich. Ich habe ihn das letzte Mal vor 2 Jahren nicht gesehen, aber gehört und fand das faszinierend, dass sich die so wenig geändert hat.
Das kann man aber für die anderen auch behaupten, die Björn nominiert hat. Also ich denke da an Christian Brückner und Norbert Castell, der ja auch definitiv bis über die 80 hinweg synchron gesprochen hat. Ne?
Ja, aber der klang, glaube ich, anders, als er mit 40 geklungen hat. Ne? Wir kennen halt nur den alten Norbert Castell. Und bei Brückner bin ich mir nicht sicher, ob der noch so
Brückner
klingt
hat sich
wie,
auch verändert.
Wie in den 80ern. Ne? Also das ist ja auch normal, dass sich die Stimme verändert. Aber bei ihm, bei Langer, ist es mir tatsächlich aufgefallen, dass er wirklich sehr, sehr lange sehr konstant war.
Immer wenn wir über Magnum sprechen, dann ist bei mir der Impuls, ich will Magnum gucken, weil ich das viel zu selten, ich habe das viel zu selten gesehen. Also
du sagst, ich will Magnum essen.
Das auch. Aber ich sehe dann immer deine wie du sprühst vor Leidenschaft über diese Serie, über Tom Selleck, über Norbert Langer. Und ich denke mir dann immer so, ja, irgendwie habe ich das verpasst, das zu gucken. Also ich bin damit offensichtlich weniger sozialisiert worden als du. Damals, ich weiß nicht, hast du irgendwann Magnum nochmal gezielt nachgeholt, geschaut oder?
Ich warte tatsächlich, also so alt bin ich, ich warte tatsächlich, dass wirklich mal die Blu-ray-Fassung rauskommt mit dieser Neusynchronisation, weil darüber hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen an anderer Stelle, dass die ARD damals in den 80ern ja die sehr stark beschnitten hat, teilweise Folgen weggelassen hat, diese ganzen Anspielungen auf Magnums, der Privatdetektiv ist, auf seine Vietnam-Vergangenheit, wurde dem deutschen Publikum anscheinend nicht zugemutet oder sollte nicht zugemutet werden oder wurde für irrelevant erachtet, dass ich tatsächlich, und RTL hat die ja dann nochmal in den 90ern neu synchronisiert, mit Norbert Langer zum Glück, aber die anderen Rollen wurden neu besetzt. Da warte ich drauf und dann werde ich mir das vielleicht nochmal geben. Aber die laufen auch manchmal im ZDF Neo oder so. Also kann man manchmal erwischen, da nochmal reinzukommen. Aber ich glaube, es ist auch viel Nostalgiefaktor, machen wir uns nichts vor. Wenn man das damals nicht gesehen hat, dann ist es vielleicht auch ein bisschen schwieriger.
Ja, aber trotzdem, also ich bin da ja auch gerne bereit, Abstriche zu machen. Weil natürlich hat eine Serie aus den 80ern anderes Timing, Erzähltempo und Gags zünden vielleicht anders und Schnitt ist anders und so eine Sachen, als man das alles heute machen würde. Trotzdem, ich stelle das immer wieder mit so einer gewissen Wehmut irgendwie fest, dass ich gerne mehr Magnum kennen würde. So. Und gerade wenn ich so eine Szene gerade wie du sie vorgespielt hast, höre, wirklich mit dieser tollen Stimme und ja, habe ich sofort Bock, jetzt so eine Folge zu gucken. Ohne dass ich jetzt konkret weiß, was mich erwartet, weil wenn ich an Magnum denke, habe ich eigentlich immer nur so einzelne Bilder im Kopf. Also wie er in so einem bunten Hawaii-Hemd irgendwie in seinem Ferrari losfährt oder an einer Marina vorbeiläuft, so mit so einem Boots, mit Yachten und so einem Bootsanlegestegen und so eine Dinge. Das sind so Assoziationen, die ich habe, aber ich könnte jetzt nicht.
Vielleicht wirklich Bilder aus dem Vorspann wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja. Und der Hubschrauber, der dann irgendwie tief übers Wasser fliegt und solche Dinge. Aber ich könnte jetzt storymäßig, inhaltmäßig gar nichts sagen und nichts beitragen. Aber trotzdem, so wie ich es gerade gehört habe, hätte ich sofort Lust, so eine Folge zu gucken.
Ich weiß auch noch, was ich total skurril finde, wenn du diese Stimmen, du assoziierst die ja mit Schauspielern oder mit Filmen oder mit eben der Serie und solchen Sachen und hast da total so unterschiedliche Bilder und Verbindungen im Kopf. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal dann Norbert Langer beim Sprechen in YouTube gesehen habe, wo man dann einfach eine Aufnahme davon sieht, wie er halt gerade seine Arbeit macht. Das hat sowas total Verwirrendes in dem Moment. Weil du halt auf einmal dieses echte Gesicht dazu hast, was du sonst, wo du die Stimme eben zu einer anderen Zuordnung hast. Also das kann man auch mal gucken. Guckt wäre so meine Empfehlung. Guckt mal bei YouTube so Sprecherstimmen, die bei der Arbeit sind. Das ist irgendwie ein total lustiges Erleben.
Ja. Es gibt sogar so eine Interviewreihe, Mediapaten heißt es, glaube ich, wo jemand Synchronsprecher von der Größe tatsächlich interviewt. Und ja, ich gebe dir total recht, weil das ist so eine seltsame Symbiose, die auch in deinem Kopf entsteht, wenn du die deutsche Fassung von Magnum zum Beispiel siehst und diese Stimme hörst. Ne? Und wenn dann eins davon weg ist, entweder die Synchronstimme oder der Schauspieler, ne, dann wirkt das halt nicht mehr so. Ne? Tom Selleck wirkt in der US mit seiner Originalstimme halt für uns, die wir die Synchronfassung kennen, nicht mehr so. Und bei Norbert Langer ist es auch komisch, wenn du die Bilder nicht dazu hast.
Ja, total.
Wartet, bis ihr Sandra Schwittau bei der Arbeit gesehen habt. Ne? Die Synchronstimme von Bart Simpson, nämlich. Also nicht nur von ihm, ne? Sie spricht ja mehrere, glaube ich, aber auf jeden Fall Bart Simpson.
Ja, das ist meine Nummer 2.
Sehr schön.
Ja, dann überraschend.
Runde ich die zweite Runde ab mit der Folge 48. Top 3 Seriencasts von Bitch Moves und Blaublütern. Und es geht mir um Björns Nummer 1, um Ted Lasso. Und damit möchte ich erstmal darauf hinweisen, dass ich nicht nur immer wieder in eurem Beisein Sachen auf meinen Pile of Shame draufschippe, sondern auch einfach mal abarbeite. Und so war das mit Ted Lasso. Weil, lieber Björn, du hast nicht nur in dieser Folge völlig zu Recht dieses tolle Cast gelobt, sondern du hast mir diese großartige Serie verkauft. Das ist passiert in dieser Folge. Und für alle, die Folge 48 nicht gehört haben, brecht bitte ab und holt das nach. Ich kann es aber ansonsten ganz kurz zusammenfassen. Ted Lasso, US-Serie, Premiere 2020 und läuft aktuell auf Apple TV Plus. Und bei Ted Lasso geht es um den gleichnamigen Protagonisten, der unerwartet als Fußballtrainer in einem englischen Club anheuert. Und unerwartet ist es deswegen, weil er eigentlich bislang College-Football-Coach war. Also aus den USA ins Vereinigte Königreich fliegt, um dort eben in einer ihm ziemlich fremden Sportart Trainer zu werden. Das soll jetzt erstmal reichen, was den Inhalt angeht. Wenn man sich vor Augen führt, welchen Stellenwert Fußball in England hat. Wenn man sich vor Augen führt, mit welchem religiösem Eifer Fußballfans teilweise unterwegs sind. Und dann kommt jetzt so ein Ami, der von dem Spiel eigentlich keine Ahnung hat. So. Und all das, was sich dann eigentlich weiter entfaltet in dieser Geschichte, hat mich total abgeholt und in vielen Folgen auch wirklich berührt, weil es geht in der Serie um Erwartungen, es geht um Vorurteile, es geht um Ablehnung, um Anerkennung, um Vertrauen und natürlich geht es auch um Siege und um Niederlagen, das sowohl auf als auch abseits des Platzes. Und ja, letzten Endes, was mich auch immer wieder begeistert hat, durch die mittlerweile 3 Staffeln, die vierte startet ja, glaube ich, sogar demnächst, oder ist sie schon gestartet? Nee, startet demnächst, glaube ich. Was mich auch immer wieder abgeholt hat, ist die Tatsache, wie mit Erwartungen gespielt wird in dieser Serie und die Serie auch immer wieder auf eine sehr angenehme Art und Weise Zuversicht und Optimismus versprüht, ohne dabei total cheesy zu sein. Also zumindest in den meisten Fällen nicht. Und in den heutigen Zeiten, wo es manchmal so ein bisschen dunkler scheint in der Welt, ist die Serie wirklich ein Lichtblick für mich.
Ja. Die vierte Staffel ist noch nicht erschienen. Ich weiß nicht, ob sie sich damit den besten Gefallen getan haben. Schauen wir mal. Ich hoffe sehr, dass sie das.
Bin ich auch skeptisch.
Ja, also für mich, ich assoziiere mit der Staffel auch ganz viel Wärme. Also in dieser Figur von Ted Lasso, der hat ja eine unglaubliche Wärme und Menschenliebe, die er ausstrahlt und die auch so eine transformierende Kraft hat. Und das ist das, was für mich so von ihm auch so ganz stark geblieben ist. Bei all den Egos und politischen Spielchen und so weiter. Er hat halt diese Wärme und diesen Optimismus und der transformiert den ganzen Raum. Ne? Und das ist schon eine schon und gleichzeitig ist es noch glaubwürdig und das ist schon schön gemacht und ja, diese Serie kombiniert halt super schön Humor und Melancholie und das sind halt so, ich liebe es, wenn diese beiden Dinge zusammenkommen und das verweben sie gut miteinander und natürlich Football is live. Danny Rojas hat seinen ersten Profivertrag. Habt ihr das mitgekriegt?
Ja, du hattest das geteilt.
Du hattest es erzählt,
aber hat er wirklich jetzt einen Vertrag oder war das nur so ein Probetraining?
Ich habe es irgendwo gelesen, dass er in Amerika angeblich oder in Mexiko oder so. Es wäre einfach schön, wenn es wahr ist, wenn Danny jetzt wirklich Football.
Wo wir die Geschichte nicht tot recherchieren.
Ja. Ja. Auf jeden Fall auch ein sehr, sehr schöner Charakter in der ganzen Geschichte. Und zu dem, was du gerade gesagt hast, Björn, ich habe mich mehr als einmal bei dem Gedanken ertappt, ich wäre gerne mehr wie Ted Lasso.
Ja, klar, wir wären alle gerne mehr wie Ted Lasso.
Und es gibt so, ohne zu spoilern, es gibt so Momente in der Serie, wo er guten Grund hätte, also jetzt mal so aus so einem Ego-Impuls heraus, wo er guten Grund hätte, ein Jahr lang nicht mit der anderen Person zu reden. Und er entscheidet sich für einen komplett anderen Weg. Ja. Also er hat Verständnis, er nimmt diese Perspektive ein, er ist sichtlich getroffen und gekränkt, aber trotzdem macht er seinen Frieden mit der Situation und mit dieser Person und er zeigt eine Größe, wo ich mir manchmal denke, ja, die Größe hätte ich auch gerne.
Ja, total.
In solchen Situationen und auch da, also du hattest ja gesagt, so vierte Staffel, ob sie sich damit einen Gefallen getan hat. Ich fand schon die dritte Staffel dann irgendwie auch deutlich schwächer als die ersten beiden, hat aber trotzdem alles in allem für mich gut funktioniert, aber gerade die erste und auch die zweite, also so viele geile Folgen dabei. Tolle Serie.
Das, was mir an Ted Lasso gefallen hat, war, glaube ich, wirklich am meisten die Figur, die Hauptfigur, Ted Lasso. Und auch gerade, wie sie verkörpert wurde von Jason Sudeikis, der ja vorher eigentlich eher auch andere Rollen gespielt hat. Also er hat ja auch vorher Saturday Night Live gemacht und war da eigentlich eher so das Arschloch vom Dienst, oftmals in den Rollen. Oder eher so der zynische Typ, was natürlich das komplette Gegenteil ist, was natürlich auch wieder für das Talent generell von Comedy-Schauspielern und von Jason Sudeikis im Speziellen spricht. Ich glaube, die Serie hätte mir besser gefallen, wenn es bei einer Staffel geblieben wäre. Ich bin dann auch im Laufe der zweiten dann auch relativ zeitig dann, glaube ich, ausgestiegen, weil es für mich irgendwie den Eindruck hatte, okay, die machen jetzt weiter, weil es so ein riesiger Erfolg war und nicht, weil zwangsläufig die Geschichte das jetzt bedingt hätte oder erzwungen hätte, dass es jetzt noch weitergeht. Und das ist ja leider ein Schicksal, was ganz bei ganz, ganz vielen Serien, außer bei Miniserien, weswegen ich ja Miniserien auch so mag, der Fall ist, dass es dann einfach weitergeht. Und also wie gesagt, bei drei kann ich schon gar nicht mehr mitsprechen und hab aber auch schon von einigen gehört, dass jetzt diese vierte Staffel dann ja auch sehr spät dann erst grünes Licht bekommen habe. Insofern habe ich da so ein bisschen gespaltenes Feld und bin nicht mehr so begeistert, wie ich es noch am Anfang war.
Also das, was du gesagt hast, das unterschreibe ich auch für die dritte Staffel. Ne? Das wurde dann so ein bisschen beliebig teilweise und dann hat man wirklich so das Gefühl, okay, jetzt muss man den Charakter da nochmal ein bisschen erzählen und dieses Verhältnis nochmal so ein bisschen beleuchten und dann bringt man da nochmal so einen kleinen Twist rein, aber es hat irgendwo dem Gesamtwerk sozusagen nicht weitergeholfen. Bei der zweiten hat das für mich noch ganz gut funktioniert, weil da auch teilweise echt witzige Ideen dabei waren, die mich sehr, sehr gut unterhalten haben. Bei der dritten, wie gesagt, wurde es dann so ein bisschen beliebig und deswegen teile ich auch so die Skepsis, die du hast eben anklingen lassen, Björn, was die vierte Staffel angeht. Aber trotzdem für mich ein totales Highlight aus 6 Jahren Dreipot, kann ich nicht anders sagen. Diese Empfehlung.
Ja.
Mir würde was fehlen, wenn ich nicht Ted Lasso geguckt hätte.
Ah, wie schön, dass es diesen Podcast gibt.
Ja. Finalrunde?
Okay.
Attacke. Ah,
immer.
Die Finalrunde, meine Nummer 1, hat jetzt eine andere Begründung. Es hat eben nicht diesen nachhaltigen Effekt gehabt, dadurch, dass ich es ständig wieder gucke oder höre oder sowas, sondern bei der Nummer 1 war ich richtig, richtig, richtig neidisch, dass derjenige von euch beiden auf diese Idee gekommen ist, das zu nominieren. Und es geschah. In der Folge 44 der Top 3 Popkultur-Highlights des Jahres 2023 von Partys und Partys. Es war die Nummer 3 sogar nur, die du, Micha, nominiert hast. Und es war die Serienfolge, die dritte Episode aus der ersten Staffel der Serie The Last of Us, Long, Long Time, heißt sie im englischen Original oder Liebe mich, wie ich es will, auf Deutsch.
Ich erinnere mich.
Und du hast in diesem Jahresrückblick damals diese einzelne Folge nominiert. Und ich hatte vorher lange überlegt, ob ich die ganze Staffel nominiere. Und ich war überhaupt in meiner geistigen Beschränktheit noch nicht mal auf die Idee gekommen, man könnte ja auch mal eine einzelne Folge nehmen.
Ja. Diese Björn, jetzt machen wir Fortschritte, Ben. Jetzt, das ist genau der richtige Weg.
Genau.
Wenn du jetzt noch über Synchronschauspieler nachdenkst.
Und ich weiß noch,
ihr beide,
habe ich hin und her, und dann hat es auch die Serie nicht auf die Top 3 geschafft und so weiter. Und ich weiß noch, dass ich diese Folge so fantastisch fand, dass ich, mir waren die Tränen in den Augen, als ich diese Folge gesehen habe. Die hat mich total berührt. Das war ein absolutes Highlight. Man könnte sagen, ein Jahreshighlight. Und dann nominierst du das Ding und ich denke, das ist eine geile Nominierung. Deswegen ist das für mich ja heute die Nummer 1. Einfach aus dem Grund, weil du das schön rausgeschält hast, diese einzelne Folge zu nehmen als ein absolutes Highlight dieser wunderbar erzählten Folge in der ersten Staffel von The Last of Us, die ja so ein bisschen so eine Sidequest ist, also ausscheidet so ein bisschen, ausschert aus der Storyline des Spiels, und da haben die sich ein bisschen so einen kreativen Freiraum genommen. Es geht, ich mach's jetzt ultra kurz, weil du hast es wunderbar erzählt damals, um die Liebesgeschichte zweier Männer in dieser apokalyptischen Welt, die einfach wunderbar erzählt ist, wunderbar gespielt ist und berührt. Das hat einfach berührt. Ja, das ist einfach eine ganz, ganz tolle Nominierung gewesen, mich ja auch auf die Idee zu kommen, das so rauszunehmen.
Das freut mich total. Ja, vielen Dank. Auch noch wieder an die Erinnerung, weil das ist das Schöne an der Folge, du hast es ja gerade gesagt, ist, dass man die sich wirklich auch separat anschauen kann. Vielleicht sogar, wenn man die Serie gar nicht kennt und einfach mal eine grandios geschriebene Stunde TV sehen möchte, wie es besser kaum geht.
Ja.
Besonders wenn man bedenkt, Björn, du hast das gerade so als Sidequest betitelt, wenn man bedenkt, dass es diese Story gar nicht gibt im ersten Spiel. Ne? Also diese, ich glaube, einen der beiden Charaktere gibt es, wenn mich nicht alles täuscht, aber diese...
Ja, den Bill, glaube ich, ne?
Bill, also, genau. Ja. Bill gibt es, aber in einem ganz anderen Kontext und nicht als Teil eines homosexuellen Paares. So, und das finde ich so bemerkenswert, dass man eigentlich in dem Moment, wo man von der ursprünglichen Storyline, die dieses Videospiel halt eben vorgegeben hat, abweicht und mal so weiterspinnt. Okay, wie sind so die, naja, welche Schicksale haben sich, das hast du ja gerade schön gesagt, in dieser apokalyptischen Welt, ne, wo die Welt von pilzverseuchten Zombies überrannt wird, welche Schicksale kann man sich so vorstellen und wie will man die erzählen? Und das ist außerordentlich gut gelungen und ein absolutes Highlight in der ersten Staffel. Und insbesondere, wenn man sich die zweite Staffel angeschaut hat, was ich leider gemacht habe, wo ich stellenweise das Gefühl hatte, hier haben sie sich gar keine Mühe mehr gegeben. Also ich fand es teilweise so lieblos runterproduziert und so gehetzt auch. Ich war wirklich von der zweiten Staffel total enttäuscht. Tut mir leid für den Spoiler für alle, die es noch nicht gesehen haben. Spart's euch. Aber das, also die erste Staffel war toll und gerade diese Folge war absolutes Highlight.
Auch weil sie ja auch eine Botschaft ist der transformativen Kraft der Liebe. Also ja. sie hat beide der Protagonisten dieses Liebespaares verändert. Von Aspekten der Verbitterung und so weiter und so fort. Und in dieser apokalyptischen Welt, in der man eigentlich ja sagt, du kannst hier eigentlich gar nicht leben, also eigentlich willst du da nicht leben, eben trotzdem so eben die Liebe gefunden haben und sich halt sozusagen ein lebenswertes Leben dort draus gemacht haben. Ne? Und das ist Wahnsinn, ja.
Es geht nicht mehr nur ums Überleben, sondern tatsächlich ums Leben.
Ja, ganz schön gesagt, ja. Ach, Micha.
Hier hat fürs Herz heute.
Mhm.
Micha, wie herzlich wird deine Nummer 1?
Ja, doch, auch. Finde ich schon. Meine Nummer 1 stammt aus einer meiner Lieblingsfolgen. Und wenn man der Statistik glauben darf, die Daniel vorhin zitiert hat, dann ist es auch eine eurer Lieblingsfolgen. Es geht nämlich um die Nummer 15, Van Halen und Helden, um die Top 3 Gitarren-Soli. Und es geht um Laboom.
Geil. Na schön.
Ja, schöne Wahl, Micha. Das hatte ich damals auch nicht auf dem Schirm, dass man das überhaupt hätte nehmen können.
Dass sowas erlaubt ist. Dass sowas überhaupt erlaubt.
Richtig schön, ja. Also.
Ja, genau das ist es, Leon. Ich finde die Wahl so schön. Also einfach, weil es ist ein super Song. Es ist ein geniales Gitarrensolo, was man auch da nicht vermuten würde. Wenn man Leute fragen würde, die den Song kennen, von wegen, kennst du das Gitarrensolo? Oder wie ist das Gitarrensolo von Reality? Würden die wahrscheinlich erstmal gar nicht drauf kommen. Ne? Reality ist ja der Song. Aber doch, und wenn man es dann hört, dann denkt man, ja, natürlich ist das genial. Und was mir so an Daniels Wahl so gefallen hat, ist, ich hatte das auch auf dem Zettel, auf einer Longlist gehabt, habe mich aber nicht dazu durchgerungen. Und ich fand Daniels Wahl so mutig, weil wir natürlich bei Gitarrensoli dann am ehesten im Rockbereich sind, ne? Nominiert wurden unter anderem Lynyrd Skynyrd, Eagles, Guns N' Roses. Und ich glaube, das war jetzt erstmal nur ich. Also ich war da total in der Rock-Ecke. Und dabei vergisst man natürlich, wie viele, gerade in den 80ern, wie viele tolle Gitarren-Soli. Nein, die waren nicht alle drei von mir, fällt mir gerade an. Ich habe ja auch Michael Cimbello Maniac drin gehabt.
Stimmt, ja.
Als Gitarren-Solo. Was auch nochmal, was auch kein klassischer Rocksong ist, ne? Und damals war das halt üblich, dass du selbst in Popsongs und selbst in Popballaden, wie es Reality ist, auch so ein Gitarrensolo, was so gefühlvoll und trotzdem so virtuos ist, leisten konntest. Aber wie gesagt, ich fand's, also Props an Daniel, dass er sich auch in so einer Kategorie dann sowas getraut hat bei einem Song, der vielleicht dann auch nicht überall den besten Ruf hat, aber halt ein toller Song ist, ein zeitloser Song. Also klar, man hört die 80er, aber es ist trotzdem ein geniales Gitarrensolo, was man gar nicht genug rühmen kann.
Ach, das berührt mich. Danke.
Absolut, ja. Ich finde, das passt auch wunderbar zu heute. Also auch, ne, also dass das eine Nominierung war, die genial ist. Also die hatte ich jetzt auch für heute wiederum gar nicht auf dem Schirm, so explizit. Mein Gott, ja, was soll man noch alles durcharbeiten?
Noch mal eine Irrtümerfolge machen zur heutigen Folge.
Ja, stimmt. Ja. Meter, ja.
Ja. Weil, also ich hatte ja schon gleich als erstes gesagt, stimmt, also das war damals auch bei mir gar nicht im Erlebensspektrum drin, dieses Gitarrensolo und darauf überhaupt erstmal zu kommen. Ich meine, immerhin, Micha, du bist ja scheinbar, hattest es sogar auf dem Schirm, ne?
Ja. Mhm.
Aber es ist halt so weit weg aus der Kategorie und es ist richtig geil.
Ja. Das wirst du auch beim Google nicht finden, wenn du Best-Gitar-Solos irgendwo googelst, in der Hoffnung, auf Bestenlisten zu kommen. Da kommst du in 1000 auf 1000 Google-Seiten nicht hin.
Ja.
Also, ist ja jetzt auch schon 5 Jahre her. Aus der Erinnerung heraus, was mich damals, glaube ich, gerettet hat, war tatsächlich, dass ich den Film da irgendwie kürzlich...
Wie jeden Freitag gesehen
hast. Wie jeden Freitagabend habe ich auch in diesem Jahr den Film 52 Mal gesehen. Nee, also ich habe den, glaube ich, da irgendwann dann mal wieder gesehen. Und da ist es irgendwie hängen geblieben. Und da ist ganz viel Kitsch drin in dem Song. Da ist ganz viel Schmalz drin. Nee, aber das spielt gar keine Rolle, weil also bei La Boom, da sage ich halt auch okay, also La Boom Coming of Age Geschichte und also auch irgendwo, das ist halt auch irgendwie unsere Zeit, also vielleicht noch
ne,
ein Ticken früher, so bevor unsere Sturm und Drang Zeit dann ausbrach, sage ich mal, aber ich hatte das damals, glaube ich, auch schon gesagt, dass ich ganz bestimmt auch krass in Sophie Massot verknallt war und einfach gerne auch diesen Film gesehen habe und dann auch diese Assoziation, Schmetterlinge im Bauch, erste Party, wo man irgendwie Blues tanzt im Keller und erste Knutschereien und sowas. Total geil. Und dann hast du halt irgendwie so eine Musik dazu. Und was mich damals schon irgendwie total fasziniert hat, ist einfach der Song. Der ist einfach total geil produziert, egal wie cheesy der ist. Der ist aber super gut produziert und dieses Gitarrensolo passt einfach wie Arsch auf einmal in diesen Song rein. Es ist so passend und ich habe das damals ja, glaube ich, auch so begründet. Ich habe mich für diese musikalische Passung entschieden und weniger jetzt, ob jemand wie Van Halen das Tapping perfekt beherrscht und auf so einer Gitarre halt irgendwie minutenlang rumschrummelt. Ich fand es an der Stelle irgendwo so schön und so passend, ungeachtet dessen, dass mich auch dieser Song auf einer emotionalen Ebene berührt. Aber es passt so wunderbar, es fügt sich so gut in diesen Song ein. Es hat genau die richtige Länge.
Super melodisch, ne?
Ja, es ist super melodisch, es hat genau die richtige Länge. für so einen Popsong. Ist handwerklich ganz toll gemacht.
Was ich interessant fand, jetzt nochmal bei der Recherche, und ich hatte es vorher auch schon mal gehört, aber dann verdrängt, der Film ist ja von Anfang der 80er Jahre. Der Film ist von 81, wo natürlich der Song auch eine wichtige Rolle spielt innerhalb dieses Films, immer mal wieder anklingt. Er wurde aber erst 1987 in Deutschland zum Nummer 1 Hit, weil dort La Boom zum ersten Mal im Fernsehen lief. Und der lief auch in Deutschland im Kino Anfang der 80er, aber da hat er nicht diese Breitenwirkung gehabt, wie dann bei dieser ZDF-Ausstrahlung war es, glaube ich.
Ja.
Und daraufhin ist das Ding dann durch die Decke gegangen bei uns. Ja.
Das stützt meine These von eben tatsächlich, weil ich hatte dann auch überlegt, genau, naja, Anfang der 80er war ich vielleicht noch ein Ticken zu jung für Knutschereien und Blues-Tanzen, aber Ende der 80er... Dir ist
alles zuzutrauen, Daniel.
Ja, Ende der 80er sah das schon anders aus, Leute. Nein, aber das plötzlich ergibt das Sinn. Okay, ja, gut zu wissen.
Ja, herrlich. Wunderbar, ey.
Alles gesagt. Gut, dann mache ich den Sack zu und eigentlich können wir uns beide, lieber Micha, musikalisch die Hände reichen.
Können wir?
So, Micha, ich zeig dir jetzt nochmal den Arm.
Ah.
Du hast es geschafft, mir einen Song zu vermitteln. Ich sage jetzt erstmal, worum es geht. Also, die Folge habe ich im Intro schon genannt, die berühmt-berüchtigte Folge Nummer 18, Top 3 fremdsprachige Songs von Agua und Amore. Und wir haben gerade gehört, Michas Nummer 2, Aguas de Marzo von Antonio Carlos Jobim und Elis Regina. Der Song ist aus dem Jahr 1972. Die Aufnahme stammt, soweit ich weiß, aus dem Jahr 1974. Dieses wunderschöne Duett, was auch locker in den Top 3 Duetten hätte genannt werden können.
Und nicht nur da.
Und nicht nur da. Zurück zu meinem Arm, der gerade Gänsehaut hatte. Also nicht nur der. Ja, du hast es geschafft, mir einen Song zu vermitteln, weil ich kannte den nicht. Der genau das auslöst. Und es ist ein wunderschönes Duett. Ich mag diese Leichtigkeit, diesen Bossa Nova-Rhythmus, dieses Spiel der beiden miteinander, das Spiel der Stimmen. Manchmal sehr zurückhaltend, manchmal ein Ticken expressiver, aber irgendwo immer sich gegenseitig so im Blick behalten. So wirkt dieser ganze Song für mich. Und auch diese Aufnahme, die wir jetzt gehört haben, gibt es auch ein wunderschönes Video zu. Die Dynamik der beiden ist einfach herrlich. Und ich mag den richtig, richtig gerne, den Song.
Das freut mich. Also mir geht's genauso und deswegen habe ich auch gerade eingehakt. Ne? Man hätte ihn auch gut nehmen können bei dem Thema Sommerhits. Oder bei den Gute-Laune-Songs habe ich auch dran gedacht. Also ich habe tatsächlich mehrmals versucht, diesen Song nochmal in diesen Podcast unterzubringen. Umso dankbarer bin ich, dass du es jetzt nochmal in dieser Kategorie getan hast.
Ja, der wird heute auf jeden Fall nochmal bei mir auf der 1 gewürdigt. Ist ganz interessant, dass du Sommer sagst. Ich habe tatsächlich dann auch nochmal ein bisschen recherchiert zu dem Song. Weil das Lustige ist, dass der März in Brasilien, Aguas de Marzo, der März in Brasilien ja eigentlich das Ende des Sommers ist, weil das ist dann die Zeit der Regenstürme, das eben das Ende des Sommers. Und totaler Fun Fact, Jobim hat 2 Versionen geschrieben. Er hat nämlich auch eine englische Version geschrieben, wo er den Text verändert hat. Da geht's dann um Frühling, Versprechen, Neuanfang. Und in der portugiesisch-brasilianischen Version ist es dann halt eben Erschöpfung, Übergang in den Winter. Das sind da so die Aspekte. Und er hat halt je nach Hemisphäre eine Version geschrieben. Darüber hinaus ganz spannend finde, es gibt auch die Interpretation einer politischen Message, wobei der Song erstmal oberflächlich völlig unpolitisch daherkommt und ja eher Naturphänomene beschreibt. So. Wenn man jetzt aber zurückrechnet, eben Anfang, Mitte der 70er, der Song entstand in einer der härtesten Phasen des brasilianischen Militärregimes, was es damals gab und geprägt war von Zensur, von Repression, von Verfolgung von Künstlern, offene Meinung, offene politische Kritik war lebensgefährlich. So. Und deswegen gibt es halt auch die Interpretation, dass da mit dieser Veränderung, mit dieser Naturgewalt, die auch in dem Song beschrieben wird, eben auch etwas Politisches mitschwingt. Und das finde ich irgendwie auch so schön mit diesem Hintergrundwissen, dass der Song in zweierlei Hinsicht funktioniert, nämlich einmal als Liebesgedicht an die Natur sozusagen und gleichzeitig so die Abrechnung mit einem System. Und trotzdem kommt er dann irgendwie so locker leicht beschwingt daher, dass er genau in diese Kategorien passt, die du auch gerade genannt hast, sei es die Duette, sei es Gute-Laune-Song oder eben Top-3-Sommer-Hits.
Ja, das ist halt das Privileg, wenn man kein Portugiesisch spricht, ne? Dann kann man das auch als Gute-Laune-Song deuten, wenn man möchte.
Ich bin beeindruckt, dass ihr da alles in den Song rein interpretiert. Ich verstehe erstmal kein Wort, wenn ich den höre.
Ja. Nee, ist ja auch richtig, aber was man auch, wenn man kein Wort Portugiesisch spricht, versteht oder fühlt, so geht es mir zumindest, ist halt diese, wie Daniel gerade sagt, Beschwingtheit und dieses, auch mal dieses Zarte, dieses, auch diese Intimität, finde ich, die man bei Duetten so in dieser Qualität ganz selten hat. Dass du wirklich da dieses Knistern zwischen diesen beiden Leuten spürst, die sich da so die Bälle zuwerfen beim Rezitieren.
Also das ist das, was ich da auch total spannend dran finde. Und ich verstehe, ich habe kein einziges Wort davon verstehe ich. Aber was man genau versteht, ist die Beziehung der beiden, die sie da, wie sie zueinander stehen, das kriegen sie transportiert. Mhm. Und dass da was ganz Besonderes drin schwingt.
Ja. Und es gibt später noch so eine schöne Passage, wo man wirklich hört, wie sie breit grinst und weiter singt. Also wo man wirklich so viel Freude in diesem Moment halt hört und spürt. Und das ist eine ganz tolle Dynamik von den beiden. Und das wollte ich zu guter Letzt auch noch zum Besten geben, wurde 2001 als bestes brasilianisches Lied aller Zeiten von mehr als 200 brasilianischen Journalisten, Musikern und Künstlern gewählt. Also eine mittlerweile 25 Jahre alte Würdigung, aber trotzdem auch eine sehr schöne Würdigung für diesen alten Song.
Ja, schöne Überraschung. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
Ich umso mehr. Ich habe ja auch letztens was von meinen Jahreszeiten-Playlist erzählt. Der ist auf meiner Frühlings-Playlist.
Und auf der Herbst?
Nee, Frühling. Für mich ist Frühling. Nördliche Hemisphäre, für mich ist Frühling. So, im Nachgang, bleibt ihr bei eurer 7/10, ihr beiden Stoffel? Oder sagt ihr, war doch eine ganz nette...
Du hast ja nach der Vorbereitung gesprochen.
Ja, genau. Ja, das stimmt.
Genau. Das stimmt. Ich kann den Protokollanten auch bitten, das nochmal vorzuführen.
Ich du hast weiß, was ich gesagt habe.
Nein, das war jetzt wirklich schön, weil auch einige Überraschungen dabei sind, die auch gar nicht mehr so auf dem Zettel hatten. Hat Spaß gemacht.
Ich wollte ja mit euch nochmal eine kleine Zeitreise machen. Ne? Ich meine, ich habe ja letztens in der vorab an Moderation am Ende der letzten Folge habe ich auch gesagt, was macht man schon über 6 Jahre kontinuierlich? Insofern war mir daran gelegen, mit euch da nochmal so ein bisschen Zeitreise zu machen.
Also es war auf jeden Fall ein schönes Thema.
Ja, das freut mich.
Das wäre auch eine super Überleitung, aber wir haben ja noch Feedback.
Ja, das stimmt. Wir haben noch Feedback, genau. Insofern danke für diese Überleitung, weil Micha, dein Namensvetter hat sich gemeldet, der andere Micha. Ja. Und der wollte, also er hat nichts eingesprochen für diese Folge, aber er wollte tatsächlich nochmal ein schriftliches Statement abgeben. Er hat offensichtlich sehr deine Berichtigung zu Sheila und Be Devotion gewürdigt, ne? Und dass dieser Aspekt des One-Hit-Wonders nicht so ganz hingehauen hat. Naja, also das hat er nochmal angemerkt. Aber so, jetzt zu den Top 3. Und er hat... Er hat uns zwei Top-3-Listen als Feedback geschickt, und zwar nämlich einmal seine Top-3-Lieder über Musik, wo er den Song über Musik vermisst hat, nämlich John Miles mit Music. Das war mir ja ein bisschen zu offensichtlich, aber gut. Er sagt, er bleibt ein bisschen patriotischer und nominiert Songs aus dem deutschsprachigen Raum. Auf der 3 Musik nur, wenn sie laut ist, von Herbert Grönemeyer, hat auch unser Hörer Manuel uns kommentiert. Dann auf der 2 finde ich auch sehr schön Hip-Hop-Musik von Fanta 4. Habe ich gar nicht dran gedacht. Und auf der 1 Musik Nonstop von Kraftwerk. Also auch nochmal eine komplett andere Färbung des Ganzen. Dann hat er uns auch noch für die heutige Folge eine Top 3 geschickt. Die Top 3 Dreipot-Nominierungen. Bei ihm auf der 3, lieber Björn, Folge 61, unterschätzte Schauspieler, Jim Carrey. Dann auf der 2 aus Folge 37, die Top 3 Songs der 80er, fand er meine 1 offensichtlich sehr gut mit der SOS-Band Just Be Good To Me. Und auf der, jetzt kommt sie endlich, die auf der 1 die Folge 47, die Top 3 Duette, nämlich Michas Nummer 3, David A. Stewart und Candy Dulfer mit Lily Was Here.
Cool, Bruder, vielen Dank.
Vielen Dank, Micha.
Finde ich auch. Vielen Dank für diesen Input. Und damit wären wir jetzt tatsächlich auf der Zielgeraden für die heutige Folge. Das bedeutet, Trommelwirbel, die Spannung steigt. Micha, was machen wir beim nächsten Mal?
Ja, es hat ja fast schon Tradition, dass jetzt nochmal die Spannung hochgehalten wird, ne, und nochmal irgendwie geredet wird, bevor man dann irgendwie verrät, was es ist. Damit breche ich mit der Tradition. Wir machen beim nächsten Mal Filmtwists.
Filmtwists.
Bitte die Top 3 davon.
Okay.
Filmtwists.
Aufschreiben. Also Top 3 Filmtwists.
Genau, Top 3 Filmtwists. Und ich, was heißt, ich gebe zu bedenken, ich würde nur mal anmerken, dass das nicht zwangsläufig Twists sein müssen, die am Ende eines Films passieren. Es kann auch am Anfang passieren oder in der Mitte. Also da seid ihr völlig frei, wie immer nur eurem Gewissen verpflichtet. Und bin gespannt, was da so alles bei rauskommt. Das ist ja ein Kniff oder eine Technik, die es schon länger gibt, die aber zu einer bestimmten Zeit, so meiner Wahrnehmung, eine Hochzeit hatte, aber immer wieder mal zum Einsatz kommt, aber halt anders, als es vielleicht früher der Fall war. Also insofern, glaube ich, bietet sich da auch die Möglichkeit, ein paar schöne Beispiele zu finden, die uns da besonders am Herzen liegen.
Oh ja, oh ja.
Und ansonsten, ja, aber wir sind so völlig frei, was so Intensität und Überraschungsmoment und so.
Ja, okay. Wie immer.
Und wir nehmen explizit keine Serien. Das kommt dann
noch. Nein, wir nehmen Filme.
Wer hat der Filmtwist gesagt? Wenn du aufmerksam zuhörst, dann.
Ja. So eine Folge Stranger Things heute ist ein Film.
Das stimmt.
Ja.
Von der Länge her.
Ist was dran. Nee, aber ja. Filme passt schon. Filme finde ich super.
Danke.
Tschüss.